Ich hatte in meinem Video zum zweiten Timotheusbrief versprochen, nochmal auf das Thema einzugehen, Gefäße zur Ehre, Gefäße zur Unehre. Das kommt ja vor in Kapitel 2. Da steht in Vers 20, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Ich sage mal vorab noch zu dem Thema, das ist eigentlich nicht gerade mein Lieblingsthema. Es geht ja hier um einen Grundsatz, den man findet im Neuen Testament, nämlich dass Verbindung mit Bösem auch verunreinigt. Also nicht nur Böses verunreinigt, das versteht man leichter, sondern auch die Verbindung dazu. Und es ist wirklich nicht so, dass das ein besonderes Lieblingsthema von mir wäre, aber ich denke, es gehört ganz klar zu dem einmal den Heiligen überlieferten Glauben. Und es ist einfach so, dass alle paar Jahre, ich erinnere mich noch, dass das der Fall war schon in den 90ern, dieses Thema wieder aufkommt und dass dann diskutiert wird darüber, was dieser Grundsatz genau bedeutet für uns heute. Wie kann man ein Gefäß zur Ehre sein? Wer sind Gefäße zur Ehre, zur Unehre? Und was bedeutet wegreinigen? Und in welchen Fällen ist das nötig? Und deshalb lohnt es sich vielleicht, doch noch einmal den Bibeltext anzuschauen und diese Fragen anhand des Textes zu beantworten. Ich gehe jetzt nicht groß auf den Hintergrund ein, das hatte ich ja versucht zu tun in dem Video zum zweiten Timotheusbrief, also ein Brief, in dem es um die letzten Tage geht, in dem klar wird, dass der Zustand geistlich gesehen sehr viel schlechter geworden war und dass die große Herausforderung, die jetzt bestand, eben die der Vermischung war, dass Gutes und Schlechtes an einem Platz gefunden wurde. Und Paulus spricht hier auch nicht mehr von dem Haus Gottes, sondern er spricht von einem großen Haus. Er bringt das als Illustration, um Timotheus zu zeigen, wie man in dieser Zeit ja sich verhalten soll. Ich könnte auch das anders ausdrücken, wie der kirchliche Weg in den letzten Tagen aussehen soll. Also in einer Zeit, die gekennzeichnet ist von dieser Vermischung. Er sagt also, es gibt jetzt diese verschiedenen Gefäße, goldene und silberne und hölzerne und irdene und dann die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Es gibt also zwei Unterscheidungen hier. Die erste Unterscheidung, die betrifft das Material. Die zweite Unterscheidung betrifft die Brauchbarkeit oder die Frage, ob ein Gefäß zur Ehre ist. Bei dem Material, da werden ja vier genannt, da gibt es offensichtlich zwei Gruppen. Einmal die goldenen und silbernen. Und das sind offensichtlich, Gefäße sprechen ja sehr oft in der Bibel von Menschen. Paulus wird auserwähltes Gefäß genannt und so weiter. Das heißt, die goldenen und silbernen Gefäße sprechen von Menschen, die gekennzeichnet sind durch Gottes Herrlichkeit und Gerechtigkeit und durch die Erlösung. Mit anderen Worten, das sind Gläubige. Auf der anderen Seite stehen die Gefäße, die hölzern oder irden genannt werden, also aus Holz oder Ton. Und das sind offensichtlich Menschen, die gekennzeichnet sind durch die Erde. Einfach natürliche Menschen. Ja, der Ton ist praktisch Erde und das Holz kommt aus der Erde. Und das ist ihr Charakter und daran hat sich nie etwas geändert. Ja, nicht wie bei den Brettern der Stiftshütte, die waren überzogen worden. Aber hier wird nichts überzogen mit Gold oder Silber, sondern es sind einfach hölzerne, irdene Gefäße, Ungläubige. Das war die einfache Frage. Die schwierigere Frage ist jetzt, ist es so, dass die goldenen und silbernen Gefäße automatisch zur Ehre sind und die hölzernen und irdenen automatisch zur Unehre? Und die Antwort heißt nein und ja. Ja in Bezug auf die zweite Frage. Das ist der leichtere Fall. Ein Ungläubiger kann nie ein Gefäß zur Ehre sein. Schwieriger ist es bei den Gläubigen. Man könnte jetzt denken, ein goldenes oder silbernes Gefäß ist doch immer zur Ehre. Aber ich glaube, schon im Alltäglichen wäre uns klar, wenn ich eine Silberschüssel habe, also hätte, ich habe keine, wenn ich eine silberne Schüssel hätte und da würde jetzt an einem Tag irgendwie ein Fleischgericht oder sonst etwas drin serviert und dann lasse ich diese Schüssel stehen, sie wird nicht gespült und ich komme nach 4 Wochen wieder und sie steht da immer noch so auf dem Tisch, dann wäre das zwar eine silberne Schüssel, aber sie wäre mit Sicherheit nicht zu meiner Ehre. Und das ist genau das, was wir gleich hier im Text sehen werden. Um ein Gefäß zur Ehre zu sein, reicht es nicht, gläubig zu sein. Es reicht nicht, aus Silber oder Gold zu sein, sondern es gibt eine weitere Bedingung, und das ist ganz einfach dieser Punkt, den ich eben erwähnt habe, gereinigt. Das Gefäß muss gereinigt sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das praktisch umsetzen? Wie ist das praktisch zu tun? Ich will erstmal aufzeigen, dass diese Reinigung tatsächlich eine Bedingung ist, um ein Gefäß zur Ehre zu sein. Und dann werden wir übrigens sehen, dass dieses Reinigen nicht in eine Isolation führt, sondern dass es gerade dazu führt, dass man brauchbarer ist für den Herrn, als man es sonst gewesen wäre. Also wo steht, dass das wirklich eine Bedingung ist? Ganz einfach in Vers 21. Da steht, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, also von diesen, das heißt von den Gefäßen zur Ehre, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Wir haben also eine Bedingung. Die Bedingung heißt, man muss sich reinigen von allen Menschen, gläubig oder ungläubig, die Gefäße zur Unehre sind. Und damit komme ich jetzt zu der schwierigsten Frage. Und das ist die Frage, ja, was ist denn dann ein Gefäß zur Unehre? Es hat einmal die These gegeben, das können nur Ungläubige sein. Ich glaube, das haben wir mittlerweile widerlegt, eben durch das Beispiel und durch den Bibeltext, Vers 21. Aber es gibt dann zweitens den Versuch, diesen Grundsatz einzuengen auf ein absolutes Minimum. Indem man sagt, ein Gefäß zur Unehre, das kann nur jemand sein, der ein Irrlehrer ist oder direkten persönlichen Kontakt mit einem Irrlehrer hat. Ja, wie kommt man auf so etwas? Man verweist dann auf den Vers 17. Da werden Hymenäus und Philetus erwähnt. Leute, die von der Wahrheit abgeirrt sind, die sagten, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Und dann sagt man, diese beiden, das waren Irrlehrer. Da könnte man sich jetzt darüber unterhalten, ob das direkt eine Irrlehre war. Es war nicht eine Lehre direkt über die Person des Herrn Jesus. Aber nehmen wir mal an, wir klassifizieren das als Irrlehrer. Dann argumentiert man, und deshalb ist das der einzige Fall, wo diese Regel greift und wo man sich absondern oder wegreinigen soll. Ja, kann das sein? Kann das wahr sein, dass nur Irrlehrer und solche, die direkten persönlichen Kontakt zu ihnen haben, gemeint sind? Offensichtlich kann es nicht der Fall sein. Wir werden das gleich sehen an Vers 21. Ich will vorher eine kleine Illustration bringen aus der Geschichte. Das spielt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da war unter Gläubigen, die wirklich nach der Bibel leben wollten und die Lehre der Bibel erforschten, da war ein Mann aufgetreten, der hieß Benjamin Newton. Und der verbreitete plötzlich Lehren über den Herrn Jesus, die wirklich schlimm waren und als Irrlehrer einzustufen waren. Die Gläubigen an verschiedenen Orten, die Kontakte hatten mit ihm und mit der Versammlung oder Gemeinde, aus der er kam, die waren jetzt natürlich vor eine schwierige Frage gestellt. Und zwar, wie gehen wir damit um? Erstens im Blick auf Benjamin Newton und zweitens im Blick auf diejenigen, die Sonntag für Sonntag mit ihm zusammenkommen und das Brot brechen und so weiter. Die erste Frage war einfach. Da waren sich eigentlich alle Betroffenen einig. Man war sich klar, jedenfalls nach einer Zeit, ja, wenn jemand solche Dinge lehrt, dann kann man mit ihm keine Gemeinschaft haben. Die zweite Frage war schwieriger. Und da gab es dann zwei Gruppen. Die einen sagten, es steht doch hier, wenn jemand sich von diesen reinigt. Ja, und wenn jemand das nicht tut und Sonntag für Sonntag mit Newton sich versammelt und das Brot bricht, ja, dann hat er sich nicht gereinigt. Und dann gilt die Folgerung nicht. Man kann ja schlecht sagen, wenn jemand sich von diesen reinigt, ist er ein Gefäß zur Ehre. Und wenn jemand sich von diesen nicht reinigt, ist er auch ein Gefäß zur Ehre. Offensichtlich ist das ja nicht gemeint. Und das führte leider dazu, dass nur ein Teil dieser Gläubigen sagten, wir sind uns klar darin, wir können weder Newton bei uns aufnehmen, noch die, die mit ihm Gemeinschaft praktizieren. Die anderen sagten, nein, nein, das Problem ist ja nur Newton. Die anderen, die mit ihm in Gemeinschaft bleiben, die nehmen wir nach wie vor auf. Und daraus entstanden dann die sogenannten unabhängigen Versammlungen. Es geht mir nicht darum, Gläubige zu verurteilen, es geht mir darum, zu zeigen, was die Schrift zeigt. Und die Schrift zeigt uns hier doch eindeutig, wenn wir jetzt noch einmal den Vers 21 anschauen, Benjamin Newton, ein Beispiel für ein Gefäß zur Unehre. Jetzt steht hier, wenn jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Und das zeigt doch, dass diejenigen, die das nicht taten, die mit ihm in Gemeinschaft blieben, dass sie keine Gefäße zur Ehre sein konnten. Und damit, ja, sobald sie das verstanden hatten, darauf hingewiesen worden waren, war klar, dass man auch sie nicht mehr behandeln konnte als Gefäße zur Ehre. Damit berühre ich jetzt so einen etwas schwierigen Punkt. Das wird auch manchmal eingeworfen. Dann wird gesagt, ja, aber willst du denn sagen, dass alle die, die irgendwie einen anderen kirchlichen Weg gehen, dass sie Gefäße zur Unehre sind? Oder dass alle die, die das und das falsch machen, ein Gefäß zur Unehre sind? Dazu sage ich nur, das ist zunächst mal gar nicht unsere Aufgabe, alle Gläubigen in Schubladen zu stecken. Das Urteil überlassen wir dem Herrn. Aber wenn wir mit einem Fall konfrontiert werden, wenn jemand zu uns kommt, dann müssen wir natürlich die richtigen Fragen stellen. Wenn das Verständnis nicht da ist, dann müssen wir belehren und dann werden sich die Weichen stellen. Dann wird er entweder sagen, ach ja, das wusste ich nicht, aber ich bin dankbar, jetzt verstehe ich das. Oder er wird ablehnen. Und daran wird sich dann entscheiden, ja, wes Geisteskind er ist und ob es ein Gefäß zur Ehre ist oder nicht. Das heißt, Paulus schreibt dem Timotheus hier, es gibt einen Weg. Nicht nur am Anfang, nicht nur in der ersten Zeit der Christen, als es nur einen kirchlichen Weg gab, sondern er sagt, es gibt einen Weg, der Gott gefällt, bis ans Ende, bis in dieser Zeit der letzten Tage. Wie sieht der Weg aus? Er sieht so aus, dass wir die Gläubigen prinzipiell aufnehmen, dass wir aber schon die richtigen Fragen stellen und dass wir uns fernhalten von Gefäßen zur Unehre. Das hat nichts mit Hochmut zu tun. Es geht nicht darum, ob man selber besser ist oder sein will. Es geht um die Frage, welche Regeln uns der Herr gegeben hat. Und wir müssen mehr darüber nachdenken, wie das Ganze den Herrn berührt. Wenn es ein Gefäß ist, das zur Unehre des Herrn ist, dann ist eigentlich automatisch klar, dass wir damit keine Gemeinschaft haben sollen. Aber das Schöne an diesem Abschnitt, das ist Folgendes. Ich habe das eben so angedeutet. Man könnte jetzt denken, naja, wenn man sich von all dem trennt, was im christlichen, auf christlichem Gebiet falsch läuft, was lehrmäßig oder moralisch gegen die Ehre des Herrn ist, führt das nicht in die Isolation. Ich sollte vielleicht noch einschieben, es geht ja nicht nur um Irrlehre, sondern es geht ja auch um moralisch Böses, das geduldet wird. Nehmen wir mal an, da ist eine Gemeinde, oder nehmen wir ein biblisches Beispiel, 1. Korinther 5, da ist ein Mann, der lebt in grober Unmoral. Ist er ein Gefäß zur Ehre? Offensichtlich nicht. Was ist zu tun? Man muss nach Vers 21 sich auch von ihm distanzieren, von ihm wegreinigen. Und wenn man das nicht tut, wird man ein Gefäß zur Unehre. Transponiert in unsere Zeit heute, bedeutet das ja, wenn da eine Gemeinde ist, wo moralisch Böses nicht mehr gerichtet wird, wo vielleicht sogar Dinge, die nach der Bibel grob unmoralisch sind, akzeptiert werden, sogar akzeptiert werden bei solchen, die eine Führungsrolle einnehmen unter Gläubigen. Ja, was ist davon zu halten? Da muss man doch sagen, das ist leider ein Fall, wo man sich nicht mehr wegreinigt von einem Gefäß zur Unehre. Und der Vers 21 sagt, dadurch wird man selber ein Gefäß zur Unehre. Also ich warne noch einmal davor, diesen Grundsatz zu sehr einzuengen auf zum Beispiel direkten persönlichen Kontakt mit einem Irrlehrer. Es geht darum, Gemeinschaft mit ihm auszudrücken, zum Beispiel, indem man sich mit ihm versammelt. Aber es trifft genauso zu auf moralisch Böses und solche, die in Gemeinschaft mit solchen bleiben. Und jetzt zu dem Punkt, da könnte man denken, das führt zur absoluten Isolation. Und das Schöne ist,
Es führt überhaupt nicht zur Isolation. Es heißt in Vers 22, die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Ich bin sehr dankbar für dieses Wort mit denen. Ich denke, das reine Herz hat sehr viel zu tun mit Aufrichtigkeit. Da muss Ehrlichkeit sein, Offenheit. Und wenn jemand ehrlich und offen ist, dann wird der Herr ihn weiterführen, auch wenn er noch nicht alles verstanden hat. Und was wir sehen jetzt hier ist, wer sich trennt vom Bösen, der braucht nicht zu befürchten, dass er im Abseits stehen bleibt, irgendwie in der Isolation, sondern der Herr sagt, schau dich um nach anderen. Und dann wirst du feststellen, es gibt andere, die das auch tun möchten und die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Und dann kannst du mit denen nach diesen guten Dingen streben. Es gibt noch eine zweite Sorge, und die wird auch weggenommen. Und das ist die Sorge, wenn ich mich trenne von diesem oder jenem, wo ich im Licht der Bibel erkenne, das ist an sich nicht gut, dann wird mein Wirkungskreis kleiner. Das Interessante ist, dass eigentlich hier das Gegenteil gezeigt wird. Ich habe eben darauf angespielt, in Vers 21 am Ende. Da steht, wenn jemand das jetzt tut, ja, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein und er wird nicht weniger nützlich sein, sondern nützlicher. Er wird geheiligt sein, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Ich bin sicher, dass jemand, der in diesem Punkt gegen das Wort handelt und sich nicht wegreinigt, dass er trotzdem vieles tun kann für den Herrn, vielleicht manches gute Werk. Aber hier steht, wer diesen Punkt auch respektiert, der wird geheiligt sein, nützlich zu jedem guten Werk. Ich meine, das ist Ansporn. Es geht nicht darum, noch einmal auf irgendwelche Gläubigen herabzublicken, sondern es geht darum, was möchte unser Herr? Es geht darum, das umzusetzen, so wie es hier steht. Und die Ermutigung, die sollte uns wirklich packen. Das Ergebnis ist, es gibt andere, die das auch tun. Und der Herr sagt, wenn ihr so lebt, dann kann ich euch gebrauchen.